KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast. Wir nehmen auf am 9.11. Wir besprechen die Filme der vergangenen Woche und den Ausblick auf die nächste Woche. Wir, das ist meine Wenigkeit, der Erik und der Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Ja, guten Morgen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen lauter drehen.
Ja, ich habe ein bisschen, ey, ich säusel ein wenig ins Mikro und das ist auch nicht recht.
Oh Mann. Was haben wir denn für Filme mitgebracht? Wir haben mitgebracht Him, das geht nicht um die Band, sondern der Zusatztitel ist Der größte aller Zeiten. Ein Film aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart der vergangenen Woche. Dann haben der Chris und ich noch den Film gesehen, Die Rosenschlacht. Im Original heißt er, glaube ich, nur The Roses, ne?
The Roses heißt im Original.
Ja. Obwohl, wenn der Film in Deutsch Die Rosen geheißen hätte, weiß nicht, ob der Die Schlacht... Klingt schon interessanter. Dann sprechen wir natürlich...
konnten sie halt nicht machen, weil den gibt es ja schon.
Aber hieß der auch The Roses im Original? Weiß es nicht. Finden wir noch raus bis nachher. Natürlich geht es um die Kinocharts von Stuttgart. Gibt es nur hier. Und wir schauen mal ins Programm rein, was so nächste Woche anläuft, was wir da empfehlen können oder auch nicht. Und genau, wir können ja schon mal einmal einen Kollegen fragen, der gerade im Predator-Film hier in dem neuen Predator Badlands-Film drin war. Der hat gar nicht geschrieben, wie er es richtig gefallen hat. Müssen wir mal ein bisschen.
Er hat nur gemeint, bei dem wenigen Dialog hättest du dann auch auf Französisch gucken können.
Genau. Dann habe ich im Heimkino zwei Dokus geschaut. Da schaue ich mal, ob ich dazu komme. Und eine Serie. Da können wir mal drüber reden. Ja, lass mal anfangen. Him, der größte aller Zeiten. Wille Wallo.
Wille Wallo. Nee, nicht ganz. Eher
ist denn Regie, auch Finne? Das passt ja auf den Tipp dann.
Ja, passt auf den Tipp. Regie Justin Tipping, Drehbuch Zack Akers und Skip Bronchi mit
Was Tal ist das eigentlich für ein Name? Hä? Justin Tipping und Skip Bronchi. Also, das sind doch ausgedachte Namen, oder?
Nein. Hallo, das ist ein ganz normaler Name heutzutage.
Skip Bronchi und Justin Tipping.
Ja, und Tyrick Withers. Tyrick, also, ne, aber warum denn nicht? Marlon Wayans und Julia Fox spielen mit. Und Originaltitel ist tatsächlich auch nur Him, ist immerhin mal was. Also, der größte aller Zeiten, mal wieder der deutsche Untertitel. Warum auch immer man den braucht. Aber sei es drum. Es geht um einen jungen Footballspieler, nämlich Cameron Cade, und der hat widmet sein ganzes Leben dem American Football, weil er da unbedingt ein richtig groß rauskommen möchte. Das hat er seinem Vater noch versprochen.
Lass mich mal kurz den Anfang, da warst du ja noch draußen, da ist schon viel passiert, wo der Chris noch draußen war. Also man sieht ihn in der Anfangsszene, da sitzt er als kleiner Bub vorm Fernseher und schaut sich Spiele an, und da ist es schon so, dass er Spiele schaut von dem Typen, um den es später geht, also Marlon Wayans. Und sein Vater feiert den total ab. Der ist totaler Fanboy von dem Spieler. Und der Sohn sagt dann auch, er will auch mal werden wie like him. So, deswegen auch der Titel. Und die pushen sich dann noch ein bisschen hoch. Und irgendwann verstirbt halt der Vater. Und der Junge behält das so im Hinterkopf, dass er mal so werden will wie das Idol von seinem Vater. Das kam so am Anfang und deswegen kommt das so in diese Bahn, deswegen hat er diesen Drive. So.
Ja, und dieser unglaublich tolle Spieler ist Isaiah White, gespielt von Marlon Wayans. Das hättest du vielleicht gerade noch kurz erwähnen können. Und das ist eben so die Benchmark im Sport sozusagen. Der hat, was weiß ich, wie viel, 8 Meistertitel oder sowas geholt. Aber ist jetzt so langsam aber sicher auf dem absteigenden Ast. Es wird so spekuliert, ob es seine letzte Saison ist. Aber schon
eine Verletzung gehabt.
Ja, aber er da nochmal zurückkommt von und ob er dann vielleicht einfach in den Ruhestand geht. Das heißt, das Team braucht auf jeden Fall einen Nachfolger. Und es wird eben ja gezeigt, wie Cameron Cade sich da auch für den Draft der Liga, für die große Show bereit macht. Und dann kommt es zu einer ziemlich unschönen Szene, weil er wird von einem komisch anmutenden Viech überfallen und ziemlich derbe niedergestreckt von hinten. Und ab dem Moment ist alles so ein bisschen weird, auch in der Wahrnehmung von Cameron Cade, weil er teilweise Sachen nicht mehr so ja, so ganz klar sehen kann. Es erscheinen ihm irgendwie Viecher auch, bildet er sich ein, dass da irgendwelche Sachen auch rumrennen, irgendwelche Dämonen quasi. Aber er redet nicht drüber und man denkt halt, es kommt alles von seiner Kopfverletzung. Jedenfalls, die Kopfverletzung führt tatsächlich auch dazu, dass er nicht gedraftet wird. Und das ist erstmal so ein richtiger, ja, Schlag ins Gesicht für ihn und auch so richtig in die Magengrube. Und dann kommt es relativ passend, dass er eingeladen, dass Cameron Cade eingeladen wird auf das Anwesen von Isaiah White, um mit ihm zu trainieren. Er kriegt eine Spezialeinladung. Eine absolute Ehre, die auch sein Agent mitgebracht hat und oder halt angeleiert hat, mehr oder weniger. Und nach kurzem Überlegen in einer Badewanne während einer Party beschließt er dann oder sagt er dann, ja klar, geht er da hin. Und fährt dann tatsächlich zu diesem Anwesen, das komplett abgelegen ist. Ein Riesending mit Sporthalle, mit Sporthallen und Wellnessbereich und was weiß ich wie viel, wo eben Isaiah White lebt. Davor ist schon so ein Fancamp mit so Leuten, die so einen richtigen Kult darum aufgebaut haben. Was auch so ein bisschen so okay wirkt, wenn du dir das anschaust, wo du auch so, ja, schwierige Menschen in dem Fall, die halt völlig fatalistisch unterwegs sind. Und ja, er kommt dann dorthin. Er lebt, Isaiah White lebt da mit Elsie. Und jetzt ist die Frage, Elsie, war das seine Frau oder war das nur seine PR-Managerin? Oder war das habe ich nicht ganz gerafft.
Muss ich gerade mal gucken, wie der Name war. Also die eine war ja seine Freundin. Muss ich mal kurz gucken, wen du meinst. Elsie. Ich glaube, das ist seine Freundin.
Nicht Frau, Elsie. Frau? Julia Fox. Die bekannte Influencerin.
Ich glaube, die heiraten ja in den USA immer sehr schnell. Vielleicht Frau, ist aber auch irrelevant für die Story.
Ja, ist für die Story irrelevant. Auf jeden Fall, die macht ganz viel Social Media Gedöns und macht da jede Menge Zeug, eben jede Menge Gruscht auch mit den Leuten. Und dann geht's eben los in den Trainingsbetrieb. Dann kommt Cameron in diesen Trainingsbetrieb rein und wir begleiten ihn dann quasi jeden Tag aufs Extra und jeder Tag steht unter einem anderen Motto. Und was relativ, ja, mit Feel Good und was sich was beginnt, nimmt relativ schnell eine ziemlich seltsame Wendung, die auch ziemlich, ja, beunruhigende Seiten von Isaiah White aufzeigt und auch relativ fragwürdige Trainingsmethoden aufzeigt. Ja. Wo eigentlich dann extrem viel Druck gearbeitet wird, wo mit Blutdoping und anderen Sachen gearbeitet wird. Und
das war noch das Harmloseste in der
Kritik. Ja, deswegen habe ich es gesagt.
Irgendwelche random Spritzen da reingehauen.
Ja, und was halt relativ harmlos, wie gesagt, beginnt, entwickelt sich oder als zweite Chance oder als die Chance da in dem ganzen Geschäft doch noch Fuß zu fassen und reinzukommen, was da relativ harmlos beginnt, dreht halt zwischenzeitlich völlig ab. Es wird relativ blutig auch, es wird auf die Gesundheit von Menschen überhaupt keine Rücksicht genommen und man merkt immer mehr, dass die ganze Sache überhaupt nicht passt. Dass da irgendwas mit Isaiah White, also mit Marlon Wayans, überhaupt nicht passt. Dass da was ganz arg Komisches im Busch ist. Und es kommt dann zu einem, wie ich fand, extrem abgedrehten Showdown, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Hm. Auf jeden Fall dieses, was so anfängt als, okay, wir wollen dich da hinführen und wir bringen dich dahin und was dann wirklich an Manipulation stattfindet, was dann an über die Grenzen hinausgehend stattfindet, das alles verschwimmt immer mehr. Hm. Bis zum Grand Finale.
Ja. Das ist Grand Finale, so das einzig Sehenswerte, fand ich. also wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich noch niedrigere Wertung gegeben, die ich danach gleich geben werde. Denn, okay. Also der Film beschreibt oder ist am besten zu beschreiben mit Style over Substance. Da wird wirklich nur geguckt, dass das irgendwie glossy aussieht, dass das geil aussieht. Ich meine, die Kameraeinstellungen so, wenn da wirklich so richtig schön zentriert die Leute reinschauen, wenn die Beleuchtung gut ist, dann dieses, ja, sag mal so, dieses architektonische Meisterwerk, was sie da irgendwo in der Wüste irgendwo gebaut haben, dieses Haus, worin der reiche Spieler wohnt und trainiert, der da sein eigenes Trainingscamp da drin hat mit eigener Infrastruktur und allem. Das ist schon beeindruckend, aber es ist halt wirklich Style over Substance. Also, und spätestens dann, wenn man das, ja, für mich tröstliche Finale, für viele wahrscheinlich eher nicht, wenn man das dann gesehen hat, denkt man sich, was habe ich mir für eine Scheiße hier gerade die letzte anderthalb Stunde angeschaut, weil dieses ganze aufgebaute Mystery, mal gucken, was dahinter steckt, löst sich einfach in Wohlgefallen auf, weil du weißt eigentlich überhaupt nicht, was du gesehen hast. Es ist wirklich nur die ganze Zeit Style over Substance, wirklich nur, damit es schön aussieht, damit irgendwie Mystery-Spannung erzeugt wird, die aber in keinem Punkt irgendwie erklärt wird oder irgendwas und einfach nur ein Finale, wo sie wahrscheinlich gemerkt haben, scheiße, wir haben keine gute Idee, um diesen Mist, den wir vorher erzählt haben, irgendwie gescheit aufzulösen. Wir machen einfach dieses Finale und dann werden die Leute alle vergessen, dass wir so viele Fragen aufgeworfen haben, die wir einfach nicht beantworten. Und es ist sowas von enttäuschend, dieser Film. Also unglaublich. Und dass da Jordan Peele mitgewirkt hat, der ja schon Oscar gewonnen hat, quasi im Hintergrund, der ja hier Nope gemacht hat und Wir und wie es alles hieß, Get Out, die ja wirklich extrem spannend waren, wo dann dieser, ja, wenn du dann festgestellt hast, worum geht's denn jetzt hier, wo du denkst, oh, ach du meine Güte oder so, das war ja bei allen eigentlich so. Aber hier halt einfach mal gar nicht, ne, das ist ganz schlimm. Also, boah, ganz schlimm. Aber
ja.
Ich habe ja so ein Spleen, dass ich so bestimmte SchauspielerInnen, wenn ich die irgendwo sehe, weiß ich, das wird entweder ein guter Film oder es wird ein schlechter Film. Und Marlon Wayans ist für mich halt einer, den ich assoziiere auch immer mit schlechten Filmen, weil der hat diesen ganzen Scary Movie, diesen Bullshit mitgespielt und irgendwelchen hier Mockbustern und hier diesen ganzen Spoof-Film und so. Ich habe noch nie einen guten Film mit Marlon Wayans gesehen, selbst dieser eine, wo er da zusammen mit, was war das, Bruce Willis oder so, selbst der war zum damaligen Zeitpunkt, war das ja irgendwie ja eine Top-Paarung irgendwie, aber selbst der war nicht gut und das ist für mich auch, ich habe erst gedacht, ja, mal gucken, aber nee, für mich nein.
Ja, also
ich fand's bei Shark Tank hier bei Höhle der Löwen, da bin ich raus.
Das ist auch voll okay, mich wundert es tatsächlich so ein Ticken mit den Schauspielern, weil relativ früh im Film meinte der Erik zu mir, wird der Hauptdarsteller, fängt ja auch nochmal gut zu Schauspielern an oder irgendwie sowas in der Art. Und der das ist ja eben der Schauspieler, der auch hier, wie hieß er, I Know What You Did Last Summer, im neuen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mitgespielt hat. Und da anscheinend, ich habe den leider nicht gesehen, aber da anscheinend einer der besseren Schauspieler noch war, was jetzt nicht unbedingt...
Unser Hauptdarsteller hier? Der,
ja,
gut, den kannte ich eigentlich noch gar nicht irgendwie. Wusste ich jetzt nicht.
Ja, ich fand ihn auch so, ja, okay, jetzt nichts Besonderes. Marlon Wayans fand ich ein bisschen schräg, der ging für mich so ein bisschen auch in der Rolle auf. Was mich noch gewundert hat, so, ich glaube, Szenen aus dem Trailer oder eine Szene oder zwei Szenen aus dem Trailer kommen im Film gar nicht vor. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber ja, ansonsten ist es schon...
Zum Glück wahrscheinlich.
Von den Bildern her, ich hab was Schönes dazu gelesen hier, mit grotesken Bildern, die einem deliriösen Fiebertraum entsprungen sein könnten und zum Teil an Marilyn Manson Musikvideos aus den 90er erinnern. Das hat geschrieben Bastian G. bei Filmfutter. Ja, das trifft es ungefähr ganz gut.
Ja, ist das jetzt gut? Hat er das dann hervorgehoben als gut oder ist das, sagt er, nee, das ist ja so ein
wirrer Albtraum. Ja, das ist halt genau das. Albtraum. Kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild
rausmachen. Ach so, da stand jetzt keine Wertung dabei dann bei dem Basti, nee, G.
Nur halt, dass man auf eine tiefe Botschaft verzichten könnte, noch so kurz zusammengefasst und alles. Also ja, es gibt schon Szenen, wo man auch gedacht hat, so, okay, und ich habe auch gedacht, so, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Weil ich ja schon wusste, okay, so ein bisschen Sporthorror ist es, nur, ja.
Ja, es kritisiert aber halt auch eigentlich nicht dieses ganze Sportsystem in den USA, finde ich. Dafür ist es halt zu abgedreht, dass du sagst, okay, das ist jetzt mal so eine realistische Darstellung, wenn du als, in den USA ist das ja ein völlig krankes System. Das heißt, du musst ja, ich sehe das manchmal, wenn ich mit Kollegen spreche oder so, die Kinder haben im ähnlichen Alter wie meiner, die wollen natürlich auch so ein bisschen, dass die Kinder sich bewegen und so weiter. Da zahlst du halt als Elternteil richtig Geld jeden Monat, dass die in einem Sportverein sind und überhaupt Sport machen. Und du musst halt als Elternteil in dein Kind massiv investieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann vielleicht mal die Chance zu haben, dass aus dem vielleicht was wird und dann quasi das Geld zurückkommt. Das ist wie eine Investition. Und dieses Ganze, dass du dann durchhalten musst und was du da auf dem Weg alles liegen lässt und was du alles dafür aufgibst, das ist halt in den USA einfach nur sick. Also das ist, und das, dieses ganze System, auch dieses ganze bis zur Perfektion und mit, natürlich wird da auch gedopt und so weiter, aber man guckt halt, dass das irgendwie dann nicht mehr auffällt hinterher, dann irgendwie, man findet da Möglichkeiten, die noch nicht detected werden können und sonst was alles. Und auch natürlich dieser ganze Drill, der dahinter steckt, ja, die wollen ja auch keine, denken, das wurde überhaupt nicht in keinster Weise irgendwie angesprochen, kritisiert, fand ich. Und das ist natürlich auf einer anderen Ebene schon irgendwie, also man sieht ja dann noch am Schluss, wie die ganzen, die Besitzer des Clubs dann noch da sind und so weiter, aber da fehlte mir einfach so dieser Realitätsbezug, das Ganze auf so eine mystische Ebene zu heben, bringt keine echte Kritik rüber. Und da hätte man mutiger sein müssen, sagen, okay, ich drehe jetzt mal wirklich einen Film über das amerikanische Sportsystem, wie das da ist, und schaffe vielleicht so ein paar Allegorien, dass man sagt, okay, so und so. Aber ja, dann hätte man das wirklich anders anfassen müssen und vor allem auch ein gutes Drehbuch gebraucht. Filmisch, also der Kameramann und Schnitt und so weiter, ist alles echt geil. Aber der Rest stimmt aber halt nicht.
Story ist schon ein bisschen, ja, dröge. Sagen wir es doch einfach so.
Was hat der Justin, jetzt muss ich mal kurz gucken, was der Justin Tipping, ob der vorher mal irgendwas gemacht hat, was wir eventuell gesehen haben könnten. Was sagt ein IMDb? Nee. Kicks, da habe ich, glaube ich, mal von gehört, da geht es um Schuhe. Run the World, Fernsehserie, 20s Fernsehserie. Kicks, das war ein Film, 2016 gemacht. Also, auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, nichts, was man irgendwie kennen könnte. Justin Tipping. Naja, wertungsmäßig, ich gebe 3 Punkte. Hauptsächlich für die coole Auflösung des Ganzen am Schluss, die mich aber bei Weitem nicht darüber weggetröstet hat, was für eine Scheiße ich mir da die 1,5 Stunden vorher angeschaut habe.
Deswegen. Das ist super witzig. Ich fand das Ende, fand ich so, okay, das fand ich völlig an allem vorbei. Aber ich gebe ihm trotzdem 4 von 10 dadurch, dass es ja mal was anderes war, sagen wir es mal so. Es ist, ging in eine andere Richtung. Und
mit 1,5 Stunden war so okay für das
Video. Ja, von der Länge her war es voll okay. Deswegen wollen wir nicht zu gemein sein, aber es war jetzt nicht der, Achtung, ganz große Wurf. Nein, doch. War nicht so der ganze Wurf.
Nee, deswegen. Nicht wirklich. Nicht wirklich, nee. So, ja, wir gucken mal rüber in die Webseite kinocast.net, was da so die anderen gegeben haben. Tatsächlich eine 8 Punkte gegeben. Das war zuletzt noch nicht zu sehen, als ich mal geschaut hatte.
Ja, da war es ziemlich mies bewertet.
Wahrscheinlich weiß jemand, wann wir aufnehmen und hat gedacht, da, dem setze ich jetzt mal ein Ei ins Nest hier. Also, aber der Großteil bewegt sich im ganz unteren Rahmen, würde ich sagen. Wenn ich mal so grob überschlag, liegt der Durchschnitt wahrscheinlich irgendwo zwischen 3 und 4 gerade bei den abgegebenen Stimmen. Also 0 Punkte sogar gegeben, 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte viele, 4 Punkte viele, 5 Punkte einige. Ja, und dann wie gesagt, 1 Stimme für 8 Punkte. Wahrscheinlich hat jemand von dem Filmverleih fand es doch ein bisschen. Aber witzigerweise, selbst die Person, die 8 Punkte gegeben hat, hat offensichtlich, empfiehlst du den Film weiter auf Nein geklickt. Weil ja, weil, oder? Die Anzahl Stimmen, warte mal, 1, 4, 8, 19, 11, 12, 13, 14. Nee, 17 Leute haben oben die Wertung abgestimmt, aber unten 16 Leute haben auf Nein gestimmt, dass sie ihn nicht weiterempfehlen. Also bis jetzt alle, die Weiterempfehlung geklickt haben, empfehlen diesen Film nicht weiter. Hm. Ich bin auch einer derer.
Ja, mich auch. Nicht also weiterempfehlen. Ja, geht, brauche ich nicht.
Und was sagst du denn zu morgen? Was könnte denn da?
Das wäre dann die Sneak 1294 am 10. November 2025. Und der Tipp lautet: Finish it, Erik!
Ja, und da habe ich. Ich bin ja ein helles Köpfchen. Ich habe natürlich gedacht: Haha, Finish it kann ja nicht nur der Ausspruch von Mortal Kombat heißen, sondern.
Das ist finish him,
ja. Sondern könnte auch, wenn man da ein N noch mit reinmogelt, man weiß ja nicht, der Chris spricht es ja nur aus, den Tipp. Vielleicht heißt es ja auch Finish, also mit Doppel-N. Dann könnte das auf den Sisu 2 hindeuten, der da heißt Road to Revenge. Wir hatten ja den ersten Teil von Sisu auch in der Sneak Preview. Würde ja passen, dass wir den zweiten Teil auch bekommen. Denn der erste Teil, Nazis abmorksen, fand ich sehr okay. Also ich glaube, im zweiten Teil geht es darum, Russen abzumorksen. Das ist in der heutigen Zeit, ja, gut, nee, ich lasse mal jeglichen Kommentar. Wir gehen mal weiter. Der Martin hat getippt The Running Man. Dann der andere, der Martin hat selber nochmal getippt, The Running Man, lag daran, dass sein Kommentar nicht freigeschaltet wurde. Und dann hat er irgendwie gedacht, da stimmt was nicht und hat halt ein paar Minuten später nochmal. Aber ich habe es, glaube ich, weiter oben schon stehen. Also wenn ihr einen Link beifügt, was sehr gewünscht ist, YouTube-Link, dann kann es manchmal sein, dass sich das System verschluckt, weil der Spam-Filter, der reagiert ein bisschen auf Links und so. Deswegen muss ich das da manchmal händisch freigeben und ich war letzte Woche unterwegs und konnte da nicht so schnell reagieren immer. Okay. So, dann der David tippt Eddington. Den würde ich tatsächlich auch ganz gern sehen mit Pedro Pascal. Und der Leander tippt auch nochmal Running Man. Wann läuft ein Running Man eigentlich an? Läuft er nicht schon?
Ja, am Donnerstag.
Jetzt am Donnerstag? 13.
Jetzt am Donnerstag.
Okay, dann könnte es ja tatsächlich kommen. Ja. Also rein von der Zeit her. Schauen wir mal, würde ich sagen.
Das war der andere Tipp.
Das waren die Tipps. Was haben wir denn noch gesehen? Andere im Kino gesehen. Ich mache mal kurz einen Trenner, dass ich die Stelle wieder finde. Wir haben noch geguckt, die Rosenschlacht. Und zwar ein Film, nicht direkt ein Remake von diesem Rosenkrieg mit Michael Douglas, den es mal gab, sondern irgendwie was Eigenes, würde ich sagen. Die Hauptdarsteller, oder erstmal fangen wir vielleicht erstmal mit dem Regisseur an, der hat zum Beispiel einen Film gedreht, den wir zuletzt in der Sneak Preview hatten, Bombshell, das Ende des Schweigens. Kannst du dich erinnern, wo es darum ging, um diese MeToo-Sache? Ja. Dann, was hat er noch gedreht? Das hat man nicht in der Sneak. Trumbo, da war, glaube ich, Oscar nominiert, Trumbo, wenn ich mich recht erinnere. Game Change, der Sarah Palin-Effekt. Dinner für Spinner gedreht. Oh, der hat schon einiges. Austin Powers in Goldständer. Meine Braut, ihr Vater und ich hat er gedreht. Der war ja echt gut. Austin Powers, ja, die ganzen Austin Powers, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Spionen, geheimer Missionarstellung. Und er hat es geschafft, zwei sehr gute Darsteller für die Hauptrollen zu gewinnen, nämlich Olivia Colman und Benedict Cumberbatch. Auch noch mit dabei sind so als Sidekicks, Nebendarsteller Kate McKinnon und Andy Samberg, die ein befreundetes Paar spielen. Auch noch mit dabei Kuti Gadwa und Sunita Mani, die sind auch so Sidekick, anderes Pärchen. Und Jamie Demetrio und Zoe Chow. Von denen kannte ich jetzt nicht so viel. Also Andy Samberg kennt man natürlich aus Brooklyn Nine-Nine und Kate McKinnon, die spielt ja unglaublich viele Comedy-Rollen. Die hat immer so eine gleiche Art. Bei Ghostbusters war sie auch dabei, in diesem Frauen-Remake. Bei Bombshell war sie auch dabei. Barbie-Film war sie dabei. Ja, worum geht's? Also Rosenschlacht kann man sich schon denken. Rosenkrieg habe ich ja eben auch schon erwähnt. Es geht um ein Beziehungsdrama, würde ich mal sagen. Ist aber hier übertitelt als schwarze Komödie/Satire, denn der Film ist gar nicht so sehr Drama, sondern vielmehr auch Komödie. Der versucht da komödiantische Elemente mit reinzubringen in dieses ganze Thema Beziehungen, die sich langsam auflöst. Wir sehen erstmal Theo und seine Frau Ivy, gespielt von Benedict Cumberbatch und Olivia Colman. am Anfang sieht man, oder ist es eine Rückblende, weiß gar nicht, auf jeden Fall sieht man auch, wie sie sich kennenlernen. Sie arbeitet in einem Restaurant und macht da was Tolles und er muss da gerade mal in die Küche irgendwie gehen, um mal irgendwie durchzuatmen, weil er gerade ein schwieriges Meeting hat. Und so lernen die sich kennen. Sie gibt ihm was Leckeres zu essen und Liebe geht durch den Magen, wie wir alle kennen. Und dann sehen wir dann ein paar Jahre später, wo sie dann zusammen sind und Kind haben und so weiter. Oder Kinder? Nee, haben gar keine Kinder, oder? Nee.
Was, die anderen?
Nee, sie selber? Die haben kein Kind. Nee.
Nein?
Nee. Hab gerade überlegt, hatte irgendjemand Kinder? Nee, ne? Nee.
Gar ja, keiner. Von den anderen niemand, ne? Nee, nur, genau. Nur die, unsere Hauptcharaktere.
Genau. Und schönes Haus haben, denen geht's gut, denn Benedict Cumberbatch, Theo, ist Architekt und damit sehr erfolgreich. Und er hat da ein Projekt, was er umsetzen möchte, das auf so einem, ja, auf so einem Gebäude, was da irgendwo in der Nähe vom Hafen steht, das dann obendrauf so eine, ja, wie so eine Schiffsskulptur ist, was so ein bisschen so eine Landmark dann sein soll. Und das ist gerade so sein aktuelles Projekt, da stürzt er sich voll rein. Und bei den beiden läuft es soweit noch gut. Also Olivia Colman, Ivy, die bleibt halt jetzt mittlerweile zu Hause. Sie macht jetzt nicht mehr so viel. Sie muss natürlich ihre Karriere aufgeben und für die Kinder. Und es beginnt so langsam zu bröckeln. Das sieht man halt in diesem Film, wie sich das so langsam auflöst. Wie so aus ja, einer Gemeinsamkeit, einem guten Sexleben, was sie haben, Spaß, den sie miteinander haben, wie dann immer mehr so bissige Kommentare auch mit einfließen. Und es kommt dann auch noch mit dazu, dass sein großes Prestigeprojekt, da geht halt ein bisschen was schief, was ich mal nicht spoilern möchte. Ein
bisschen.
Und
ein bisschen finde ich schön.
Ja, deswegen sollte man ordentliche Firmen für die Planung nehmen.
Oh.
Ruft uns an.
Oh.
Genau. Ja, und was dann dazu führt, dass er dann zu Hause bleibt, erstmal mit den Kids und Olivia Colman, für die hat er ein altes Restaurant am Meer, ein mehr oder weniger ein altes Gebäude gekauft, was er für sie herrichten will, wo sie dann ihre so ein paar leckere Sachen dann verkaufen soll an wenigen Tagen der Woche. Und das Ding läuft so mehr schlecht als recht, aber dann passiert mal was, dass, ich glaube, ein Sturm oder irgendwas, dass halt die Flugzeuge nicht fliegen können, was halt dazu führt, dass viele Autos unterwegs sind und weil dann viele auch aus diesem Ort nicht raus können, weil da ein bisschen was gesperrt ist, kehren plötzlich alle in dieses Restaurant ein und...
Ja, aber das ist ja der gleiche Sturm, wo es das Haus zerlegt.
Das habe ich ja extra nicht erwähnt.
Ach so, Entschuldigung.
Genau, da strömen halt sehr viele Gäste in dieses kleine Restaurant rein und da ist zufällig eine bekannte Restaurantkritikerin dabei, die was serviert bekommt von der Olivia Colman, die ist halt völlig begeistert, die schreibt dann einen überbordend positiven Artikel in der Zeitung drüber, in einer wichtigen Zeitung und auf einmal kann sich Olivia Colman vor Gästen überhaupt nicht mehr retten. Das Restaurant ist die ganze Zeit voll, nachdem es die ganze Zeit eher so ein Liebhaberprojekt war, wo halt viel Geld reingesteckt wurde, damit sie was zu tun hat. Ist es dann plötzlich umgedreht. Also sie wird zur Star-Köchin. Sie bauen dann auch ein Franchise auf mit dieser Kette und mit den Gerichten. Sie öffnen viele, viele Restaurants quer quasi global. Ne? Das ist zwar ein englischer Film, aber die machen ja auch in den USA dann Restaurants auf. Und ja, Andy Samberg, also ihr Ehemann, der ja.
Nein, Benedict Cumberbatch
ist ja. Ja, genau. Benedict Cumberbatch, genau. Der, ich habe gerade hier Andy Samberg gelesen in der Liste. Deswegen ist das in mein Gehirn reingekommen. Der ist halt davon, also er würde halt auch gern wieder was tun und Erfolg, er ist halt arbeitslos zu Hause. Und das bringt dann auch so ein bisschen die Brisanz dann rein. In die ganze Beziehung. Ich hatte vorhin erwähnt, sie haben einige Freunde, befreundete Paare. Also eins ist halt Kate McKinnon und Andy Samberg. Das ist auch so ein total weirdes Paar. Die sind natürlich beide absolute Comedy-Ikonen. Ja. Und wenn man die beiden sieht, denkt man, passen die zusammen irgendwie? Also das ist irgendwie total wild, wenn die beiden auftauchen. Aber die sind auch so ein bisschen ein Comic-Relief in der ganzen Situation auch. Und dann auch die anderen Pärchen. Sie haben halt ab und zu mal so gemeinsame zusammentreffen, wo sie mit anderen Paaren zusammentreffen, wo dann auch deutlich wird, dass das bei den beiden überhaupt nicht mehr rund läuft, weil wenn dann irgendwelche Kommentare kommen, auch vor anderen, wo man denkt, oh Leute, ey, das kannst du doch nicht sagen, also trennt euch doch lieber oder so, ne? Aber dann, wo es dann in Richtung Trennung geht, wird das Ganze auch sehr, sehr unschön. Und ich weiß gar nicht, was man noch alles so sagen könnte dazu. Weiß gar nicht. Ich glaube, das waren so die wichtigen Punkte. Es ist halt, es versucht sehr viel Comedy reinzubringen in dieses ganze Drama, dass sich eine Beziehung nach und nach auflöst. Was an manchen Stellen okay ist, fand ich ganz okay. An manchen Stellen eher nicht so. Da fand ich es ein bisschen daneben manchmal. Dann trifft die Punchline eben gerade nicht, sondern man denkt sich, oh nee, also so ging es mir zumindest. Und an sich, ja, was denkst du? Erzähl mal.
Ich denke, dass wir einen Film gesehen haben, der einen sehr guten männlichen Hauptdarsteller hat mit Benedict Cumberbatch. Aber ich bin von Olivia Colman nicht so der Fan. Ich bin da eher ein bisschen genervt von der. Ich kann dir aber keinen genauen Grund nennen, warum. Also ist jetzt nicht so wie mit dir bei Julien Moreau, oder wie heißt sie?
Jolande.
Deine Jolande belgische. Jolande Moreau. Also so ist es nicht. Es ist einfach nur so, ja, ich bin jetzt nicht ihr größter Fan, aber ich fand Benedict Cumberbatch großartig in dem Film mal wieder, weil der ein durchaus gehobenes komödiantisches Talent auch einfach hat und für solche Situationen dann oder für solche Filme dann auch von der Mimik und Gestik her einfach prädestiniert teilweise ist. Und der Film an sich bietet ja nichts Neues. Ich habe, als ich den Trailer auch gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, es ist so ein bisschen ein Kammerspiel, was hauptsächlich beim Abendessen stattfindet. Da sah ich mich völlig getäuscht erstmal. Das war auch schon so, naja, okay. Und ja, wie sich das alles entwickelt, wie das läuft, wie das dann ist und bis es dann wirklich zu diesem sagenumwobenen Abendessen, auf das ich jetzt gerade schon angespielt habe, kommt, das dauert eine ganze Weile. Es ist sehr, sehr viel Vorgeschichte. Und da nimmt sich der Film schon Zeit, das zu erzählen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht zu viel Zeit war, was da erzählt wurde. Weil der Film mich da immer mehr verloren hat, tatsächlich. Es ist wirklich schade, aber ist einfach so. Weil, ja, es tröpfelt vor sich hin, es geht nicht voran. Bis dann wirklich am Ende dieser Clash ist, bis dann dieser Rosenkrieg, der langsam aufgebaut wird, wirklich, oder dieses, ja, heißt ja nicht Rosenkrieg, sondern die Rosenschlacht stattfindet, das dauert mir viel zu lange, wird dann hinten raus ziemlich abgefreakt auch ein bisschen. Und ja, ich weiß auch nicht, ich fand's tatsächlich Potenzial verschenkt und ja, dann hast du halt ein Filmchen, der mal wieder keinem wirklich wehtut, der aber halt auch nicht so wirklich der absolute Bringer ist.
Ja, kann man eigentlich so sagen. Ich kann nicht verstehen, dass er so lange in den Kinocharts war, wahrscheinlich wegen den Darstellern hauptsächlich. Da gibt es natürlich Darsteller, die ziehen viel Publikum ins Kino und Benedict Cumberbatch und Olivia Colman und Andy Samberg und wie sie alle heißen. Das sieht schon nach einem guten Film aus und der Trailer sieht auch gut aus. Deswegen, ja, sind halt wahrscheinlich da viele ins Kino rein. Für mich war es nicht der große Wurf, das ist aber auch kein schlechter Film. Deswegen,
also es ja, war, das ist halt,
es war halt ein bisschen über dem Durchschnitt und ja, deswegen gebe ich für diesen Film 6 Punkte. Kann man sich durchaus im Heimkino vielleicht mal anschauen, wenn der dann irgendwann erscheint.
Ja, ich bin auch hier bei 4 Punkten, weil ich es einfach...
Aber kein Date. Ah. Ganz wichtig.
Ja.
Da hat man schon gleich mit Chris drüber gesprochen. Also definitiv, wenn ihr eurem Date diesen Film, dann glaube ich, läuft das Date nicht rund. Das ist echt so, wie es ist. Weil der endet auf einer zu negativen Note. Dass sich das Paar eben auseinanderlebt und so. Man will ja dann eher Filme schauen, wo sich irgendwie ein Paar vielleicht durch alle Schwierigkeiten vielleicht findet oder so. Da ist das der Film auf jeden Fall nicht passend.
Ja. Ja.
Deswegen, also seid gewarnt. Seid gewarnt. Und wir gucken mal rüber, was Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Was haben wir denn Schönes im Angebot? Paw Patrol! Rubbles Weihnachtswunsch läuft im Kino. Ein 60-minütiges, warum kommen eigentlich jetzt schon Weihnachtsfilme? Wir sind gerade im November, ey. Paw Patrol und die weihnachtliche Hilfsaktion.
Ich bin überrascht, dass wir anfangen mit den Kinostarts und nicht mit den Charts, aber ist okay.
Ja, du musst schon ein bisschen nach mir richten.
Ja, ja, ich sehe schon. Musst du ein wenig überrascht, das Tempo wechselt so, der Herr hat wieder was vergessen und schiebt es auf alle anderen. Genau. Oder auf seine Kreativität. Es startet auch ein Film über Erik, die Unfassbaren 3, Now You See Me. Dritter Teil der Mystery-Thriller-Reihe über eine Magiervereinigung rund um Mark Ruffalo.
Der erste Teil, der fand ich ja richtig super. Der zweite Teil war so, okay, mal gucken, wie der dritte ist. Der
erste war so ein Überraschungsding auch wieder mal.
Oh ja, den hatten wir in der Sneak, ne? Mhm. Ja, das war echt großartig. Cool. Also, ja, The Running Man startet tatsächlich. Und da habe ich schon einiges Positives gehört mittlerweile. Also nicht von unserem Kollegen, der da, warte mal, wo war der Dialog hier? Was sagt er? Ach nee, der war ja in Predator. Jetzt habe ich das verwechselt. Also Running Man habe ich Positives davon gehört. Würde ich, glaube ich, sogar ganz gerne sehen. Arnold Schwarzenegger hat sogar gemeint, dass der Film gut ist. Und ja, ich meine, der hat ja im Original mitgespielt und fand doch besonders die Action. Die Action fand er gut.
Die Action.
Action.
Gut. Dann haben wir eine deutsche Komödie und jetzt, wenn es eine deutsche Komödie ist, ist die große Frage, ist es A mit Til Schweiger oder B mit Matthias Schweighöfer oder C mit Florian oder David Fitz?
Frederik Lau.
Oder D mit Frederik Lau, ja. In dem Fall ist Das Leben der Wünsche eine Komödie mit Matthias Schweighöfer, dem durch eine schicksalhafte Begegnung auf einmal jeder Wunsch in Erfüllung geht.
Das sah aber der Trailer echt gut aus. Also da hätte ich gerne das nie gesehen. Also aktiv gehe ich da nicht in den Film rein, aber...
Ja.
Sagt er jetzt. Es läuft auch noch an, ein Horrorfilm mit Jennifer Lawrence als Mutter, die im Wochenbett vereinsamt und droht, wahnsinnig zu werden. Der Film heißt Die, My Love.
Boah. Die.
Sollte vielleicht auch keine werdende Mutter reingehen im Film oder so.
Ja. Dann startet Tim, der größte aller Zeiten, ein psychologischer Horrorfilm, in der ein aufstrebender Athlet von einem bald zurückgetretenen Superstar lernen will. Oder wer mehr wissen möchte zu diesem Film, der kann gerne zurückspulen und nochmal das hören, was wir über den Film gesagt haben.
Es läuft auch noch an In Your Dreams, im Traum ist alles möglich, ein Animationsfilm für Netflix. Okay, läuft im Kino oder was? Mal kurz vielleicht über zwei Geschwister, die in ihren Träumen ihren größten Wunsch erfüllen wollen. Mal sehen. Jo. Steht hier zumindest bei kino.de, von dem wir auch hier die kurzen Texte nehmen, denn da ist es schön beschrieben.
Und Yunnan läuft noch an, ein Drama von Amer Fakher Eldin um einen im Exil lebenden syrischen Autor und eine alles verändernde Begegnung auf einer rauen Nordseeinsel. Okay. An der Nordseeküste. Klappt immer noch.
Ja, es läuft auch noch an Wicked 2, Wicked for Good. Ist jetzt nicht,
der läuft aber am 19. an, Achtung.
Ist jetzt nicht von Scooter. Warum läuft der? Warum steht das hier drin? Was ist hier los?
Wahrscheinlich Vorpremiere.
Vorpremiere. Also es gibt Vorpremieren offensichtlich vom zweiten Teil von Wicked. Yay. Ich muss mal Teil 1 gucken.
Wicked!
Offensichtlich gibt es auch noch ein französischer Krimi, der auch irgendwie 19.11. steht hier auch drin. Dossier 137. Ich weiß es nicht. Wie sieht es in den Charts aus? Wir sind auf 5, erzähl mal.
Ah, die Kinocharts und Neustarts. Okay, Kinocharts auf Platz 5 hier in Stuttgart, in den Innenstadtkinos. Nur hier kriegt ihr die offiziellen Charts der Innenstadtkinos. Auf Platz 5 Frankenstein.
Der lief ja nur mal kurz, weil den gibt es jetzt schon bald auf Netflix. Platz 4 ist Bagonia. Den hatten wir in der Sneak Preview letzte Woche. Könnt ihr nochmal nachhören, den fanden wir großartig. Also geht da ruhig rein. Also da auf jeden Fall.
Ich fand den okay.
Großartig, sag ich ja.
Platz Nummer 3, Dracula.
Wenn der Schwabe sagt, fanden okay, dann ist es eigentlich schon hier Oscar-Kandidat. Nicht geschimpft ist genug gelobt, oder wie ist das?
Ja, genau. Nicht geschimpft und nicht gemutzt.
Dracula hast du da gehabt. Dann die Schule der magischen Tiere 4.
Und auf Platz 1, ein neuer Spitzenreiter. Humuckel und das große Missverständnis.
Cool. Sehr schön. Also das ist ja von denselben Machern von dieser geremakten Serie, die auch sehr gut war. Ja, freue ich mich, dass der so erfolgreich im Kino läuft. Okay, wir gehen mal rüber in den Bereich Heimkino.
Heimkino.
Da habe ich zwei Dokus geschaut, die ich zumindest mal erwähnen möchte. Die Doku über Haftbefehl, die da heißt Babo. Sagt dir Haftbefehl was? Ja, ne?
Ja.
Hast du die Doku auch geschaut, oder?
Nein, noch nicht.
Noch nicht? Willst du noch schauen, oder?
Ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich muss ja mitsprechen können mit den Kids.
Genau. Ja, obwohl Kids, ich weiß nicht, ob Kids noch auf Haftbefehl abgehen. Die haben natürlich ja ganz andere.
Hafti,
auf jeden Fall möchte ich mal positiv diese Doku erwähnen, weil es gibt ja sehr viele Dokus auf Netflix, die teilweise von den Personen mitproduziert wurden oder die da, wo das Management im Hintergrund mit ist, was so ein bisschen wie eine, ja, wie eine Enthüllungsdoku wirkt und dann in Wirklichkeit aber eigentlich nur das nächste Album promoten soll. Hier ist es eher nicht so, sondern die Doku ist von Elias Mbarek produziert und der möchte wirklich mal so einen Blick hinter die Figur Haftbefehl beziehungsweise hinter die Person, die dahinter steckt, mal einen Blick werfen, Aykut Anhan. Und der Film beginnt damit, dass wir quasi fast, ja nicht in der Jetztzeit, sondern die Doku hat ja ein bisschen gebraucht, vor ein oder zwei Jahren oder sowas, wie Haftbefehl oder Anhan quasi so ein in die Kamera redet. Und man sieht schon, er ist total verfallen. Also seine Nase, die hängt schon nur noch so wie so ein Lappen dran. Da wird auch später gesagt, dann dadurch, dass er halt so viel Kokain genommen hat, ist halt die Nasenscheidewand quasi nicht mehr existent. Also die quasi in der Mitte dieses, ja, zwischen den beiden Nasenlöchern, ja, quasi die Nase stabilisiert, die ist halt quasi bei ihm nicht mehr da. Deswegen hängt die nur noch so dran. Und er ist auch total, sieht total aufgedunsen aus. Und dann wird halt in der Doku gezeigt, also offensichtlich hat die Doku ihn schon sehr lange begleitet oder viel länger begleitet. Und man sieht dann halt auch, wie er vorher ausgesehen hat und wie er da wirklich immer volle Kanne, Bühne, das Leben gelebt hat. Er hat ja auch Familie, seine Frau, die lebt sogar hier in Stuttgart mit Kindern, weiß ich gar nicht, ob sie ein oder zwei haben, kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Und genau, wie sich auch dieses Verhältnis so langsam aufgelöst hat, weil die Person hinter Haftbefehl, also der Aykut, der ist halt, ja, mit dem kann man halt halbwegs reden, aber er driftet halt immer mehr ab in seine Rolle Haftbefehl und ja, wie sich dann benimmt und wie er halt weltweit unterwegs ist, obwohl es ihm schon gar nicht mehr gut geht und er zu Hause, seine Familie sieht ihn kaum. Und also da wird wirklich der Finger in die Wunde gelegt und Aykut Anhan, der schont sich auch selber nicht bei den Sachen. Er will auch nicht, dass irgendwas nachträglich rausgeschnitten. Also er lässt sich komplett begleiten von dem Kamerateam und hat auch, Schluss sagt er auch, fragt ihn auch der Interviewer, sag mal, wir haben jetzt hier das alles abgedreht und du hast jetzt hier das gesehen, was wir hier dir gezeigt haben. Warum wolltest du eigentlich nicht, dass wir bestimmte Sachen rausnehmen und nicht zeigen? Na, da gemeint, nee, ich will schon, dass alles gezeigt wird auch. So ein bisschen auch als Warnung für viele da draußen, was da so dahinter steckt und so. Viele sehen halt nur den Glanz und Glamour. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine absolut sehenswerte Doku, die an die Substanz geht und die 92 Minuten, die sind sehr gut investiert, wenn ihr... Ich bin jetzt nicht so der, also mit Haftbefehl konnte ich noch nie so richtig viel anfangen mit dem Rap und so. Das war jetzt nicht so meins. Und aber die Doku ist wahnsinnig sehenswert. Also wenn das auch schon für jemand, der da nicht im Thema so richtig drin steckt, sehenswert ist, dann glaube ich, dann ist es für viele auch sehenswert. Deswegen schaut euch das mal an auf Netflix, wenn ihr Netflix habt. Und du kriegst ja noch mehr dran am Thema. Also ich meine, du hast ja da ja, so ein fettes Tattoo auf der Brust, Haftbefehl, ne?
Ja, gleich neben dem Namen von deiner Mutter. So.
187 und so weiter, da bist du ja voll am Start hier.
Ja, total. Nein, was soll ich groß sagen? Es ist nicht meine Welt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur vieles drumherum jetzt auch schon wieder gelesen mit und hier, da ist schon wieder der ist schon wieder rückfällig geworden und die arme Frau und ach, was weiß ich. Und ja, ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt extrem böse. Mhm. Ich glaube aber wirklich, dass es jetzt nochmal dieses Aufflackern ist, so hey, lass mal schnell nochmal Geld machen, bevor irgendwie jetzt der komplette Absturz noch voll da ist. Und ich guck's mir mal an. Mhm. Aber ja.
Okay. Ein zweites Ding, was mich sehr interessiert hatte, aus persönlichen Gründen auch, war die neue Sky-Doku, Die Nacht von Paris, Terror am Stade de France.
Das muss ich auch noch gucken.
Die, Ja, genau. Na, die kam erst, ich glaube, vorgestern oder so raus. Die wollte ich eigentlich auf der Heimfahrt schauen. Hat aber irgendwas mit dem Download, die Sky Go App, das ist wirklich, dass man dafür Geld bezahlt, ey. Oh. Ja, auf jeden Fall geht es da um die schlimme Terrornacht in Paris am 13. November 2015, die mich damals auch, ich habe natürlich das Spiel damals geschaut im Fernsehen, weil ich sowieso alle Spiele der französischen Nationalmannschaft geschaut habe und natürlich Frankreich, Deutschland sowieso. Und dann nahm ja dieses Ganze so seinen Lauf. Ja, ich habe dann ewig bis in die Nacht, also ich hatte habe sehr viel am Handy gehangen und mit Leuten geschrieben. Ich kenne ja in Paris einige, die da leben und die natürlich auch auf Konzerte gehen und so wie ich auch und so. Und ich weiß noch, ich habe da die eine Person habe ich nicht erreicht und so. Dann, das war schon sehr, sehr krass. Hat sich dann aber rausgestellt, war zum Glück nichts passiert, aber wie weitreichend das war und was das für Auswirkungen hat. Und Chris und ich, wir gehen ja auch öfters ins Fußballstadion. Diese bedrückende Situation, die dann stattfindet, wenn man ja quasi, wenn was außer der Reihe läuft und man weiß jetzt nicht, also ich denke mal, wir beide können uns das sehr gut reindenken. Oder ja, auch jeder andere, der öfters mal ins Stadion geht. Wenn die jetzt plötzlich sagen, okay, wir locken jetzt hier alle Ausgänge und ihr bleibt jetzt mal alle hier drin, weil wir wissen jetzt nicht, was da los ist, ob vielleicht hier drin Attentäter noch sind, dann wollen wir nicht, dass die nach draußen kommen, beziehungsweise falls draußen welche sind, wir wollen nicht, dass die nach drinnen kommen. Und also das und die Sky-Doku, die legt halt genau den Fokus auf dieses Fußballspiel. Also es gab ja drei Terror oder mehrere Terrororte an dem Abend, an der Nacht. Es gab ja einmal diese vielen Cafés, wo dann quasi so Drive-by Shooting-mäßig mit Kalaschnikows einfach die Leute, die da gesessen haben, in den Straßencafés niedergemäht haben. Und dann gab es ja die Geiselnahme im Bataclan und eben das im Stade de France. Diese drei Orte gab es ja. Und hier wird halt der Fokus auf das Stadion gelegt. Und das ist eine komplett deutsche Produktion. Und das haben die gemacht, die auch diese Dokumentation gemacht haben über den Anschlag auf den Bus von BVB damals. Da gab es ja auch diese Bombe, die da an der Seite gezündet wurde, wo da jemand quasi auf fallende Kurse gewettet hat und wollte, dass die Aktien fallen. Und diese Doku, die war ja auch schon sehr gut, habe ich mir auch angeschaut, obwohl mich BVB jetzt nicht so interessiert. Aber ja, hier auch nochmal sehr gut. Es kommen viele, viele bekannte Leute zu Wort. Wir haben sogar François Hollande, also den damaligen Präsidenten, der kommt mit zu Wort und Jogi Löw kommt mit zu Wort und der Sicherheitsexperte der Nationalmannschaft und viele Spieler kommen zu Wort. Also es ist wirklich eine sehr gut gemachte Doku, die natürlich auch sehr bedrückend ist für die ganzen Sachen. Und was bei solchen Dokumentationen, was mir immer wichtig ist, dass sie nicht nur das wiedergeben, was man eh schon kennt oder glaubt zu kennen, sondern hier wurden halt wirklich viele andere Sachen, neue Aufnahmen mitgezeigt, die man so noch nicht gesehen hat. Und sie haben auch manche Sachen, das steht auch am Anfang extra da, manche Sachen wurden mit AI generiert, die jetzt nicht so nachgestellt werden konnten. Also das sieht man dann auch, aber das ist halt ganz gut, um das ein bisschen einzubinden in diese ganze Story. Sehr empfehlenswerte Dokumentation auch. Wer Sky hat, kann das schauen auf Sky Documentaries, läuft es im linearen Fernsehen und auf Sky Crime. Oder wenn ihr das Online-System habt, also Sky Wow oder Sky Go oder sowas, da könnt ihr es euch runterladen. Wird ja wahrscheinlich dann demnächst auch mal irgendwo anders laufen, aber jetzt gerade aktuell auf Sky, also sehr empfehlenswert. Hm? Okay. Interessiert dich das auch oder ist das eher was du...
Doch, das habe ich eingangs schon gesagt, das muss ich auch noch gucken. Also das tatsächlich interessiert mich auch. Weil ich das damals auch live am Fernsehen gesehen habe, auch gedacht habe, so, jetzt aber.
Ich habe ja damals französisches Fernsehen geschaut. Also ich gucke meistens immer, wenn die französische Nationalmannschaft spielt, gucke ich das auf TF1. Und weil dann einfach, die sind halt natürlich viel, also die sind jetzt nicht, die sind natürlich sehr parteiisch und das mag ich halt eher dann, wenn die das. Und da ist halt als Co-Kommentator ist Vicente Lizarazu mit dabei meistens und so. Die mag ich halt immer, die da kommentieren. Und da war es halt wirklich extrem. Die hatten natürlich auch viel mehr Die haben sich natürlich viel schneller zusammengeschaltet mit den ganzen Einsatzkräften und versucht Informationen. Die haben natürlich auch in ihrer Senderkette dann auch die ganzen News-Kanäle und so weiter und haben dann von dort aus das Footage bekommen und so weiter. Das war schon echt krass, was da ablief. Ja, guckt mal rein. Die Nacht von Paris, Terror am Stade de France. Es gibt auch eine sehr gute dreiteilige Netflix-Doku zu dem ganzen Thema. Die hieß auch irgendwie 13. November, Terror in Paris oder so ähnlich. Die ist auch sehr, sehr gut gemacht. Bei der Netflix-Doku kommen sehr viele persönlich Betroffene zu Wort, wo man dann wirklich ein Kloß im Hals hat, wenn dann irgendeiner erzählt, dass da vor seinen Augen irgendwie seine Frau erschossen wurde oder so in einem Café. Und es ist wirklich ganz schlimm. Also hier in der Doku sind auch ein paar Opfer, die da zu Wort kommen. Ja, aber ganz so tief geht das jetzt hier nicht, dass dann so wirklich von solchen Sachen berichtet wird. Da ist die Netflix-Doku echt ein Stück krasser. Okay, ich habe noch eine Serie. Ich schalte mal rüber.
Serien.
Hast du von der Serie Legende schon mal was gehört?
Nein.
Nein, gar
nicht. Berichte mir.
Ist weltweit aktuell, muss ich sagen, also Platz 2.
The Asset. Okay, danke für diese Info.
The Asset heißt es im Original oder heißt hier auf, im, na, sag schon, nicht im ich Original, weiß, in der englischen Übersetzung. So.
Ach so.
So, worum geht's denn? Es geht um eine junge Frau, gespielt, oh, ich glaube, die Namen brauche ich nicht nennen, kennen wir alle, ich glaube, es ist eine dänische Serie. Geht es um die Agentin Thea und die wird am Anfang rekrutiert von dem dänischen Geheimdienst, damit sie eine kriminelle Gang infiltrieren kann. Und diese kriminelle Gang, die sind in alles Mögliche verwickelt. Das heißt, der Chef von der Gangsterboss Miran, der natürlich irgendwie einen arabischen Hintergrund hat, der, also wie es meistens so als Stereotype in solchen Serien ist, ne? Der hat mit allem Möglichen zu tun, Geldwäsche, Drogen und so weiter. Der ist selber gerade ein bisschen unter Druck, weil da ein bisschen was nicht okay gelaufen ist. Und sie bauen dann quasi für die Agentin Thea, die Legende auf, dass sie eine Goldschmiedin ist, die sehr exklusive Stücke fertigt. Und sie hat auch da einen Laden in der Stadt. Also nicht nur einen Laden, sondern das ist, also da kommst du nur rein mit Termin und da gibt es ganz, ganz teure Sachen und dass sie sich richtig gut auskennt. Und sie soll sich mit der Frau des Gangsterbosses anfreunden, weil diese Frau wird so ein bisschen als die Schwachstelle identifiziert, weil sie ist leicht zu beeinflussen und sie postet auch immer mal was. Also sie schaut sehr viel, dass nach außen alles schön ist und so weiter. Und ja, natürlich die Frage, wie stellt man das an, weil die hat natürlich in reichen Kreisen sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, Freunde und so weiter und deswegen finden sie da so einen Weg, wie sie mit ihr in Kontakt kommen kann, wie sie an sie rankommen kann und natürlich muss unsere Agentin auch sehr viel lernen über das ganze Goldschmiedezeug und so weiter, dass sie wirklich glaubhaft ist und dann ihrer, in Anführungszeichen, neuen Freundin dann auch so Sachen verkaufen kann mit Fachkompetenz, weil da kennt sie sich natürlich auch aus, die Gangster-Bossfrau, weil die hat natürlich teuren Schmuck und alles. Und das soll dann dahin gehen, dass der Gangster-Boss soll die ansprechen, damit er quasi mit Bargeld irgendwelche Juwelen kaufen kann, damit sie irgendwie das Geld waschen können, damit sie die Juwelen außer Landes schaffen und dort zu Geld machen können. Ja, das Ganze wurde mir empfohlen und ich bin normalerweise nicht so für diese Serien aus den nordischen Ländern. Die sind mir normalerweise ein bisschen zu lahmarschig erzählt. Das hier ist allerdings irgendwie ein bisschen anders gewesen. Also es war wirklich gut erzählt, sehr, sehr actionreich, spannend, vor allem spannend auch. Die natürlich sich immer auf der Kante bewegt, zwischen entdeckt zu werden und gerade dann, wenn sie in diese düsteren Kreise dann vordringt, ist sie dann manchmal auch sehr auf sich allein gestellt und sie spielt das auch sehr gut, die Frau. Ich kann es empfehlen. Ich kann es wirklich empfehlen. Läuft seit 27. Oktober auf Netflix. Legende. Die Legende heißt es im Deutschen. The Asset im Original, also im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie es im Dänischen heißt. Wahrscheinlich irgendwie ganz anders. Schaut da mal rein, wenn ihr mal so spannende Krimi-Action sehen möchtet. Ja, Legende. Mein Tipp, ist was für dich? Nö, bist nicht so viel Serien.
Ach, du, ja, kommt drauf an, ich gucke ja Tulsa King aktuell weiter.
Ah, okay, ne,
bin, das ist bin ja sehr, sehr begeistert mal wieder, weil ich das einfach auch mag, das ganze Ding. Ja, deswegen. Aber ich werde dann berichten, wenn ich mit Tulsa King durch bin, werde ich mal wieder von einer Serie berichten.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich sehr viel Spaß, sagen wir es mal so.
Ich werfe mal noch einen kurzen Blick in die Streaming-Neustarts, ob mir da irgendwas ins Auge springt. Ich habe da jetzt nichts speziell vorbereitet, weil wir eh schon so viel haben. Was haben wir hier? 13. November. The Beast in Me auf Netflix. Das klingt doch gut, oder? Neustart. Wurde von Gabe Rotter für Netflix entwickelt. Matthew Rhys und Claire Danes übernehmen die Hauptrollen. Steht eigentlich, dreht sich um den tragischen Tod. Seit dem tragischen Tod ihres kleinen Sohnes kann sie nicht mehr schreiben, Claire Danes. Sie ist Autorin. Das ändert sich aber, als ein Mann namens Niall Sheldon, gespielt von Matthew Rhys, in das Haus nebenan einzieht, der ein Immobilienmogul ist und der im Verdacht steht, seine Frau umgebracht zu haben. Eddie spielt ein gefährliches Spiel und ist von Niall entsetzt, aber auch fasziniert, sodass sie nach der Wahrheit jagt und eigentlich auch für ihren eigenen Dämon flieht. Oh, Mensch. Also das klingt doch gut. The Beast in Me. Ja.
Total.
Auf Netflix startet noch was. Last Samurai Standing. Ist das irgendwie, ist das eine Game Show? Sowas wie Last Man Standing? Ja. Es handelt sich um eine japanische Action-Serie, die nach dem Roman Ikusagami von
oder nicht.
in der ein ehemaliger Samurai an einem tödlichen Überlebensspiel teilnimmt, um seine Familie zu retten. Oh, das klingt auch gut. Im Stil von Battle Royale. Ja, also quasi passend zu Running Man im Kino. Ja, okay. Also die zwei merke ich mir tatsächlich mal vor. Last Samurai Standing wahrscheinlich noch mehr als The Beast in Me. Und ich werde vielleicht da mal reingucken bis nächste Woche. Haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen?
Nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe nicht. Höchstens, dir fällt doch spontan was ein, weil du irgendwas geändert hast in der Serie.
Nein. Komm morgen vorbei in die Innenstadtkinos Stuttgart. 20.30 Uhr geht's los. Mittlerweile ist echt voll, weil die Biergärten werden leerer. Das Kino wird voller abends. Vergesst nicht zu reservieren, rechtzeitig Karten kaufen. Und dann gucken wir mal. Ich habe so das Gefühl, dass morgen was Gutes kommt. Irgendwie.
Ich hoffe doch.
Ja. Obwohl, es hatte ich letzte Woche auch. Na gut, bis morgen, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.